Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Der Campo Santo, der Friedhof, gehört zu den Orten in Rom, die mich sehr geprägt haben. Grabplatten sind hier nicht nur Steine des Todes, das sind für mich kleine Hinweise, dass dieser Teufelskreis des Todes durchbrochen werden kann und neues Leben entstehen kann.
Ich glaube in einem kosmischen Sinn an eine Auferstehung. Ich bin glücklich, ein Mitglied des Campo Santo Teutonico zu sein. Ein herrlicher Ort mit dem Blick auf den Petersdom. Das ist für mich eine wunderbare Entwicklung in meinem Leben, dass ich als Deutschrömerin hier sein darf.
Ja, wir sprechen ja im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und an das ewige Leben. Es gibt etwas Ewiges im Menschen, was über sein irdisches Leben hinaus Bestand hat. Daran glauben wir und unser Friedhof soll auch ein Denkmal dieses Glaubens sein.
Der Augsburger Bischof Bertram Mayer, die Deutschrömerin Petra Fugazzola und der Kirchenhistoriker Erwin Gatz. Drei Menschen, die mit dem Campo Santo Teutonico in Rom, einem kleinen Friedhof südlich des Petersdoms, eng verbunden sind. Die idyllische Gartenanlage unter Palmen und Zypressen ist seit über 1000 Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Christen aus dem deutschen Sprachraum. Sie ist ein Symbol des Glaubens und Zeugin der ebenso spannenden wie wechselvollen Geschichte der ewigen Stadt. Rom, Vatikan 2024. Wer den Campo Santo Teutonico besuchen möchte, muss zunächst die Kontrollen der Schweizer Garde und der vatikanischen Gendarmerie passieren. Denn der Weg zu dem winzigen deutschen Friedhof führt durch den Vatikanstaat. Die schweren Schläge der Uhr von St. Peter begleiten Besucher und erinnern daran, wie schnell die Lebenszeit verrinnt. Nach etwa 200 Metern erreicht man zwischen den Amtssitzen vatikanischer Behörden einen kleinen Platz mit dem eigenwilligen Namen
Piazza dei Protomartiri Romani, Platz der ersten christlichen Märtyrer Roms.
Von hier aus kann man durch ein schmiedeeisernes Tor den ersten Blick auf den Friedhof des Campo Santo Teutonico werfen, auf blühende Oleanderstauden und Rosensträucher, Marmorskulpturen und Gräber. Vor 2000 Jahren war diese Gegend eine ländliche Region vor den Toren Roms. Der langjährige Direktor des Campo Santo, Erwin Gatz, der 2011 gestorben ist und hier bestattet wurde, wusste viele Einzelheiten zu berichten. Kaiser Nero, so der Kirchenhistoriker, betrieb hier einen privaten Zirkus, der im Jahr 64 nach Christus traurige Berühmtheit erlangte.
Unter Kaiser Nero brennt die Stadt und die Christen werden verdächtigt, diesen Brand gelegt zu haben. Also sie werden als Brandstifter in diesem Zirkus des Kaisers Nero hingerichtet. Und auf dieser Stelle, auf dem Platz der ältesten römischen christlichen Martyrien, dort ist eben dieser Friedhof entstanden, der Campo Santo.
Viele Details liegen im Dunkel der Geschichte. Aber dank archäologischer Forschungen weiß man heute, rund um den Zirkus waren einst Gräberfelder, darunter das Grab des Apostels Petrus. Im 4. Jahrhundert ließ Kaiser Konstantin hier die erste Basilika zu Ehren des Apostels errichten. Der antike Zirkus wurde dabei verschüttet. Doch zu wissen, dass genau hier unzählige Christen für ihren Glauben das Leben gaben, mache den Ort bis heute zu etwas Besonderem, meint Konrad Bestle. Er ist Priester, stammt aus dem Bistum Augsburg und leitet den Campo Santo seit dem Frühjahr 2023 als Rektor.
Wir erleben ja immer wieder, gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit, Situationen des Krieges, Terror, sinnlose Zerstörung, Gewalt. Unser Glaube sagt uns, dass dieses Leben ein Ziel hat, eine Perspektive der Hoffnung. Und für mich ist der Campo Santo Teutonico, dieser deutsche Friedhof hier im Vatikan, ein ökumenischer Ort, ein Ort des Bekenntnisses, des gemeinsamen Glaubens über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Für mich ist es eine schöne Perspektive der Hoffnung.
Wer von der Piazza dei Protomartiri Romani aus den Camposanto betritt, spürt sofort, das kleine Geviert gleicht einer Oase der Ruhe. Kieswege führen vorbei an Grabsteinen und Skulpturen, Sträuchern und Blumen. Große Tafeln mit bunten Bildern, nach Entwürfen des Nazarenerkünstlers Friedrich Overbeck, rahmen die Anlage ein. Sie zeigen Kreuzwegstationen und das Schicksal der antiken Märtyrer. Tod und Leben seien hier am Camposanto keine kompromisslosen Gegensätze, meint Konrad Bestle. Der Friedhof verweise vielmehr symbolhaft auf eine neue Wirklichkeit.
Direkt am Eingang zu unserem Friedhof sind zwei Marmorplatten, auf denen eine Stelle aus dem Johannesevangelium abgedruckt ist, die Begegnung zwischen Jesus und Martha. Martha, die zu Jesus kommt, nachdem ihr Bruder Lazarus verstorben war, und die zu ihm kommt und sagt: Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und er sagt zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Das ist eine beste Botschaft für den Eingang eines Friedhofs.
Seit dem 8. Jahrhundert werden in der Literatur germanische Landsmannschaften erwähnt, vor allem fränkische, die hier ihren Sitz hatten. Und Erwin Gatz erzählte gerne:
Ja, an unserer Fassade steht der eindrucksvolle Satz: Carolus Magnus me fundavit, Karl der Große hat mich gegründet. Karl der Große ist ja im Jahre 800 hier gewesen und wurde ja bekanntlich in St. Peter zum Kaiser gekrönt. Und er wohnte in einem Palatium bei St. Peter, südlich des Petersdomes. Und in dieser Tradition fühlt sich eben der Camposanto.
Schon damals entstand hier ein Pilgerhaus, ein sogenanntes Hospiz, in dem Pilger aus dem deutschen Sprachraum Rat und Hilfe fanden. Sie hatten hier sogar das Recht auf ein Begräbnis. Ein großes Privileg, betont der Buchhändler und Deutsch-Römer Oriol Schädel.
Also Deutsch war damals noch mit T geschrieben, das heißt, zu den deutschen Landen gehörte auch noch Holland, Flandern, Österreich, Elsass, Südtirol. Und diese Pilger mussten von Norden nach Rom wochenlang laufen oder reiten. Und da waren auch sehr viele alte und kranke Leute dabei und andere, die auch auf der Fahrt bei dem Pilgerweg krank wurden. Und deswegen hat man in Rom Hospize gebaut, um die Pilger aufzunehmen und zu betreuen.
Oriol Schädel, der 2020 starb und auf dem Camposanto beigesetzt wurde, gehörte zu einer Bruderschaft, die hier bereits im Mittelalter bemüht war, Pilgern zu helfen. Im 16. Jahrhundert erhob der Papst sie aufgrund ihrer Verdienste zur Erzbruderschaft der schmerzhaften Mutter Gottes. Die Verantwortung für den Camposanto liegt bis heute in den Händen dieser Bruderschaft. Im Lauf der Jahrhunderte gewann sie immer mehr Mitglieder und Freunde. Neben dem Friedhof entstanden neue Gebäude, die kleine Kirche Santa Maria della Pietà und schützende Mauern.
Früher war keine Mauer um den Friedhof. Wenn Sie in den Friedhof reinkommen, sehen Sie eine Tafel, da steht drin, dass man diese Mauer bauen musste, weil die Wölfe die Toten wieder aus den Gräbern geholt haben. Also das war dann schon eine Zeit, da ging es also wild zu. Erst viel später wurde der Friedhof in der jetzigen Form ummauert.
Schrittweise wurden dem Camposanto auch weitere Institutionen angegliedert, so etwa ein Priesterkolleg und eine umfangreiche Bibliothek. Seit dem 19. Jahrhundert hat hier sogar eine angesehene wissenschaftliche Einrichtung ihren Sitz, das Römische Institut der Görres-Gesellschaft. Zugleich hielt die Bruderschaft stets die Erinnerung an ihren mittelalterlichen Ursprung wach. Einen Hinweis auf ihre durchaus gefährlichen historischen Aufgaben gibt bis heute das Gewand ihrer Mitglieder, der sogenannte Sakko.
Man hatte eine Tracht, die man bei der Messe anzog und heute auch noch anzieht, aber nur die Männer, und die besteht aus einer schwarzen Kutte mit einem Strick und einem Lätzchen, und die hat auch noch eine Kapuze hinten hängen mit zwei Löchern, wie man sich das beim Kuckucksklan vorstellt. Das hat seine besondere Bewandtnis. Von den Pilgern im Mittelalter sind viele auch in Rom gestorben, vor allen Dingen, wenn die Pest in Rom wütete. Und da sind die Brüder nachts hin und haben, was an sich verboten war, die herumliegenden deutschen verstorbenen Pilger auf Karren geladen und in den Camposanto gebracht. Und um nicht erkannt zu werden, hatten sie diese Kutte an. Das war eine der Aufgaben dieser Friedhofsbruderschaft.
Heute kann nicht mehr jeder Deutschrömer auf dem Campo seine letzte Ruhe finden, dafür ist der Friedhof zu klein. Allen Mitgliedern der Erzbruderschaft ist ein solcher Ehrenplatz im Schatten von St. Peter jedoch sicher. Uriol Schädel und seine Frau Anneliese wurden hier in ihrem Familiengrab bestattet. Wer vor der Grabplatte steht, genießt einen herrlichen Blick auf den Petersdom. Anneliese Schädel berichtete zu Lebzeiten gerne von Begegnungen mit Touristen, die sich bei der Pflege des Grabes ergaben.
Wenn man dabei ist, dann bleibt der eine oder andere stehen und fragt, ach, kann man hier auch noch beerdigt werden? Das ist nämlich gar nicht so eindeutig. Man denkt, das sind nur Gräber von früher. Und dann erzählt man so ein bisschen, nicht? Und dann ergibt sich da so ein kleines Gespräch. Manche sagen so, Gott, ach, das ist aber schön, hier beerdigt zu sein mit diesem Blick. Denn es ist wirklich sehr schön. Die Kuppel, die kommt so über den Bäumen hervor, die hohen Zypressen und dazwischen die Kuppel.
Sei gegrüßt, Herr Jesus, der Tag, wo erhaben bist du.
Die Bruderschaft, zu der unter anderem der frühere Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger, als Ehrenmitglied gehörte, zählt derzeit etwa 200 Mitglieder weltweit. Jene, die in Rom und Umgebung leben, versammeln sich bis heute regelmäßig am Campo Santo, erzählt Konrad Bestle.
Unser Friedhof ist ja nicht nur ein Ort der Toten, sondern auch ein Ort der Lebenden. Einmal im Monat kommen wir als Mitglieder dieser Erzbruderschaft zusammen, um den Friedhof etwas zu pflegen, um aufzuräumen, nach den Gräbern zu schauen, aber gleichzeitig auch, um miteinander zu beten für die Verstorbenen, die hier auf diesem Friedhof ruhen.
Zu besonderen Anlässen, so etwa an Allerheiligen, kann man erleben, wie die Bruderschaft abends mit Kerzen in einer würdevollen Prozession durch die Anlage zieht. Die Männer tragen dann ihre traditionellen schwarzen Kutten, die Frauen, die zur Bruderschaft gehören, eine Medaille an einem roten Samtband. Dieses Symbol bedeutet ihr sehr viel, versichert Elisabeth Parmigiani.
Das ist das Wappen von Santa Maria della Pietà. Es ist ein Versprechen, das man gibt, wenn man zur Erzbruderschaft beitreten will, dass man für andere da sein soll. Also hier ist der Glaube natürlich primär. Christus ist ja der Lehrer und Begleiter des Lebens, wenn man so sagen möchte. Er steht immer neben dir. Und das gibt mir Kraft.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Bei einem Rundgang über den Campo Santo entdeckt man auch viele Gräber, die an die Schicksale längst vergangener Zeiten erinnern. An bedeutende und unbedeutende Deutschrömer, Ordensfrauen und Männer, Wissenschaftler, Hausfrauen und Künstler. Der frühere Direktor des Campo Santo, Erwin Gatz, zeigte Besuchern bevorzugt den Grabstein des
aus Deutschland, aus der Nähe von Trier stammenden Stefan Andres. Er war ja ein namhafter Schriftsteller. Er war ja mit einer Frau verheiratet, die Halbjüdin war. Und in Nürnberger Gesetzen, die ja forderten, dass die sogenannten Arier, ihre nicht-arischen Ehepartner, aufgaben, geflüchtet und hat hier in Rom dann überlebt und war unserem Campo Santo verbunden.
Nur wenige Meter weiter sieht man das Grab der Archäologin Hermine Speyer. Sie war Jüdin und fand während der faschistischen Verfolgungen Schutz und eine Arbeitsstelle im Vatikan. Später konvertierte sie zum Katholizismus und wurde Mitglied der Bruderschaft des Campo Santo. Auf ihrem Grabstein steht der Satz:
Leben ist Liebe.
Nahe der Kirche des Friedhofs liest man auf einer Bodenplatte den Namen von Schwester Pascalina Lehnert. Hier stehen fast immer frische Blumen, berichtet Konrad Bestle.
Gerade bei Schwester Pascalina sehen wir, dass es viele Menschen gibt, die auf unseren Friedhof kommen und die immer noch an Schwester Pascalina denken. Schwester Pascalina aus Ebersberg, aus dem Oberbayerischen, sie war die Haushälterin von Pius XII. Und entwickelte sich immer mehr zu seiner rechten Hand, zu seiner Assistentin. Sie war mit die wichtigste Person im Vatikan. Sie hatte auch den Spitznamen La Papessa, die Päpstin. Und später leitete sie auch ein internationales päpstliches Hilfswerk.
Stefan Andres, Hermine Speyer und Pascalina Lehnert. Alle drei Namen rufen Jahre in Erinnerung, die den Campo Santo Teutonico vor enorme Herausforderungen stellten. Die Zeit der Besatzung Roms durch Nazitruppen. von September 1943 bis Juni 1944. Der Campo Santo gehörte damals zu jenen kirchlichen Institutionen, die Verfolgte aufnahmen und schützten. Diese Rolle verdanke er unter anderem seiner besonderen rechtlichen Stellung, erläutert Franco Reale. Der Jurist ist seit 2022 mit der Verwaltung des Campo Santo betraut.
Der Campo Santo ist seit den Lateranverträgen 1929, in diesen Staatsverträgen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl, ein besonderer Ort, weil er zwar auf italienischem Territorium steht, aber extraterritorial ist. Das bedeutet, dass hier vatikanisches Recht zur Anwendung kommt. Und dieser Ort wurde halt aufgrund der Extraterritorialität als konspiratives Zentrum der sogenannten Rome Escape Line genutzt.
Die Rome Escape Line oder Via di Fuga war eine kirchliche Fluchthilfeorganisation, die in der Zeit der Nazi-Besatzung Tausenden von Verfolgten half. Italienischen Deserteuren, jüdischen Familien, Widerstandskämpfern und vielen anderen. Federführend war der irische Priester Hugh O'Flaherty. Auf einer Gedenktafel am Campo Santo liest man:
Der Ire, Monsignore Hugh O'Flaherty, geboren am 28. Februar 1898, wohnte von 1938 bis 1960 hier am Deutschen Kolleg. Hier organisierte er 1943-44 die Escape Line und rettete über 6000 Verfolgte vor den Nationalsozialisten.
Viele Verfolgte wurden aus Rom bzw. Italien rausgeschmuggelt. Einige erhielten mit Hilfe des Vatikanischen Staatssekretariats und diverser Botschaften falsche Papiere oder sogar Ausreisevisa, zum Beispiel nach Südamerika. Anderen half man, in kirchlichen Einrichtungen unterzutauchen, so etwa in Klöstern, in den Räumen vatikanischer Behörden oder eben auf dem Campo Santo Teutonico. Die meisten dieser Orte waren extraterritorial. Das heißt, sie unterstanden nicht italienischem, sondern vatikanischem Recht und waren damit für die deutschen Besatzer tabu. Dies galt zumindest so lange, wie es zwischen den Nazis und dem Vatikan nicht zu einem offenen Konflikt kam. Von Papst Pius XII. Forderte die Lage einen diplomatischen Balanceakt ohnegleichen, meint der Kirchenhistoriker und Direktor des römischen Görres-Instituts Stefan Heidt. Seit der Öffnung der vatikanischen Archive aus der damaligen Zeit im Jahr 2020 werde das immer deutlicher.
Manchmal wird ja die Frage gestellt, ja, Pius XII., wusste der das überhaupt alles? Der lebte doch da in seinem goldenen Käfig. Wer so redet, der hat keine Ahnung über das innere Funktionieren des Vatikans bis heute. Wenn man ein wenig in die Archive reingeht, sieht man, dass Pius XII. Minutiös über das, was in Rom vorging, informiert war. Durch pausenlose Besuche, Informationen, Gespräche, Berge von Akteninformationen, die er jeden Tag durchgewälzt hat und die einfach auch in den Archiven heute erhalten sind. Der wusste über diese Häuser Bescheid. Der kannte auch die Personen persönlich, Direktoren, Klosteroberen. Da kamen direkte Anweisungen, nehmen Sie den und den in Ihr Haus auf.
Auch mit dem Blick auf den irischen Priester Hugh O'Flaherty kommt Haidt in einer Studie aus dem Jahr 2023 zu dem Schluss:
Papst Pius XII. Kannte O'Flaherty, schätzte und deckte ihn.
Dokumente in den vatikanischen Archiven belegen, wie gefahrvoll die Arbeit der Escape Line war, die O'Flaherty organisierte. Stefan Haidt bringt es auf den Punkt.
Die 9 Monate deutscher Besatzung waren für die ewige Stadt, vor allem für den winzigen, erst 14 Jahre zuvor gegründeten Vatikanstaat, brandgefährlich. Der Vatikan verhielt sich im Krieg zwar neutral, aber er hätte von den Besatzern eiskalt von der Landkarte gestrichen werden können.
Im Campo Santo Teutonico spürte man die Gefahr, die von den Nazis ausging, überdeutlich, erzählt Franco Reale.
Im Campo Santo selbst waren in dieser Zeit ca. 50 Personen untergebracht. Sie waren überall versteckt, vom Keller bis in einzelne Räume. Und es wird sogar beschrieben, dass einige Personen in den Sarkophagen übernachten mussten, die wir hier ausgestellt haben. Verfolgte und jüdische Zeitgenossen.
Dank vieler Augenzeugenberichte entwirft der Kirchenhistoriker Haidt in seiner Studie ein anschauliches Bild von der damaligen Lage am Campo Santo, von der Raumnot, von den Schwierigkeiten, genug Lebensmittel zu erhalten und von manchen Spannungen unter den Gästen. Zu den Schützlingen, die dort Unterkunft fanden, gehörte die Kunsthistorikerin Eva Maria Jung-Inglesis,
die ich auch noch persönlich kannte. Die war ja durch ihren Widerstand einfach schon in Berlin als Studentin gefährdet und ist dann nach Italien gekommen. Und die bekannteste Figur ist tatsächlich Hubert Jedin, der berühmte Historiker, der Professor später nach dem Krieg in Bonn war, der selber ein sogenannter Halbjude war, weil seine Mutter eine getaufte Jüdin war.
Zu ihrem eigenen Schutz wurden Gäste im Campo Santo oft nicht schriftlich registriert, erläutert Stefan Heidt.
Die Principessa Elvina Pallavicini, eine der bedeutendsten Aristokratinnen des sogenannten schwarzen Adels, des päpstlichen Adels hier in Rom, die hier aktive Widerstand geleistet hat und hier auch am Campo Santo wohnte, die kam sicher von Offlady hier rein. Alle anderen wurden von Pius XII. Oder über andere Empfehlungen dem Rektor hier sozusagen übergeben. Hermann Stöckle, der Rektor des Hauses, war absolut gegen die Nazis und gegen den Krieg.
Hermann Maria Stöckle aus dem Erzbistum München leitete den Campo Santo von 1931 bis 1954. Trotz seiner Überzeugungen, so Heidt, agierte Stöckle nur äußerst vorsichtig und in aller Stille. Zu groß war die Furcht vor der SS und faschistischen Banden, die in Rom ihr Unwesen trieben. Im Bericht einiger Ordensfrauen, die im Campo Santo die Gäste mit Essen versorgten, heißt es:
Die Flüchtlinge verbrachten hier nicht immer ruhige Tage. Wir erfuhren von der Angst derselben, als die Kunde durchsickerte, die SS plane eine Razzia auf das deutsche Kolleg im Vatikan, den Campo Santo Teutonico. Alle nur denkbaren Fluchtmittel wurden ausgesonnen, um über die Friedhofsmauern zum inneren Teil des Vatikans hin sich zu retten.
Die Angst war im Campo Santo allgegenwärtig und für alle eine Belastungsprobe, meint Franco Reale.
Dieser Ort war sogar vorbereitet für eine mögliche Invasion, die man ja nicht ausschließen konnte. Und zur Vatikanseite hin sind Fenstertüren vorhanden. Dort wurden Leitern und Stricke platziert, sodass man sich hätte in den Vatikanstaat hinablassen können.
Doch die Nazis stürmten den Vatikan nicht. Auch seine extraterritorialen Einrichtungen, die weit über Rom hinaus Verfolgte schützten, blieben mit wenigen Ausnahmen unversehrt. Am Tag der Befreiung der Stadt durch die Alliierten, dem 5. Juni 1944, konnten alle Schützlinge ihre geheimen Unterkünfte verlassen, so auch den Campo Santo Teutonico. Der damalige Rektor Hermann Stöckle notierte spürbar erleichtert:
Oft fürchtete ich, die SS würde auch in unser Haus eindringen, das so viele verfolgte Personen verbarg. Wiederholt wurde ich gewarnt. Glücklicherweise blieben wir trotz allem unbehelligt.
Hermann Maria Stöckle starb 1972 in Rom. Sein Grab findet man auf dem kleinen Friedhof unterhalb eines Majolika-Bildes, das vom Schicksal der antiken Christen erzählt. Hier stehen oft frische Blumen. Viele Gräber des Campo Santo werden regelmäßig von Besuchern geschmückt, erzählt Rektor Konrad Bestle, der im Frühling 2024 nach Bayern zurückkehren möchte.
Jeden Tag kommen auf unseren Friedhof ganz viele Besucher, auch aus unserer bayerischen Heimat. Wir haben das Grab von Prinz Georg von Bayern aus dem Haus Wittelsbach bei uns, direkt am Eingang zur Kirche. Er war der Enkel von Kaiserin Sissi, kam nach Rom, wurde Domherr von St. Peter. Erst vor einem Jahr war eine Schulklasse aus Schillingsfürst bei uns, die das Grab ihres Schulgründers besucht hat, Kardinal Hohenlohe Schillingsfürst, um dort einen Kranz niederzulegen.
Auch die Erinnerung an die rechte Hand von Pius XII., die bayerische Ordensfrau Pascalina Lehnert, so Bestle, sei am Campo Santo lebendig.
Bei Schwester Pascalina war erst vor kurzem eine Gruppe Ukrainer, die dort Blumen abgelegt hat, weil Schwester Pascalina geholfen hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 200 ukrainische Jugendliche aus Italien nicht in die Sowjetunion ausreisen mussten, sondern in Italien bleiben konnten. Und auch heute noch sieht man, dass da Nachkommen von diesen Ukrainern da sind, die immer noch an Schwester Pascalina denken und sich für das, was sie getan hat, bedanken.
So bleibt der Campo Santo zur Freude derer, die ihn betreuen, ein Ort, der Menschen über Jahrhunderte und Landesgrenzen hinweg verbindet. In einem Gebet, das die Bruderschaft gerne an Festtagen zitiert, heißt es:
Gott, wir glauben daran, dass die Verstorbenen, die im Laufe der Jahrhunderte unserem Campo Santo verbunden waren, in deiner Hand sind und in dir leben. Gib uns die Kraft deiner Liebe, die stärker ist als der Tod.